So heißt sie wirklich. Gut, ich freue mich auch hier zu sein, heute Morgen zusammen mit Mechthild. Das ist ja meine Frau, ihr kennt uns schon viele Jahre, oder die meisten auf jeden Fall. Und von daher möchte ich ein bisschen interne Informationen weitergeben über unsere Kinder. Dann muss ich das nicht in verschiedenen Tischen nachher erzählen. Es geht uns soweit gut. Wir merken, dass wir nicht mehr zu den Jüngsten gehören. Ich habe mich heute Morgen sehr gefreut, den Manfred wiederzusehen. Vor fast 30 Jahren sind damals Manfred und Margot zu uns gekommen nach Melibia. Keiner von uns hat damals gedacht, dass 2 Jahre später wir alles verkauft haben dort und nach Argentinien umgezogen sind. Gottes Gedanken und Gottes Pläne sind oft ganz anders, als wir uns das vorstellen. Inzwischen sind viele Jahre vergangen, unsere Kinder sind groß geworden, haben alle geheiratet. Die Michaela, die ist in Paraguay geblieben und ist dort mit einem Agraringenieur verheiratet, ein Mennonit aus Paraguay, spricht perfekt Deutsch, Plattdeutsch auch und natürlich Spanisch. Und die beiden sind glücklich verheiratet in Paraguay. Dann ist die Tabea, das ist unsere älteste Tochter, die ist auch glücklich verheiratet mit einem argentinischen Arzt. Er ist vor wenigen Wochen in der psychiatrischen, christlich geführten Klinik Hoher Markt ist er Oberarzt geworden. Als Argentinier, der vor 11 Jahren nach Deutschland kam, mit gar keinem deutschen Wort. Und hat das hier gelernt, hat auch eine 1-jährige Ausbildung in der Bibelschule Brake gemacht und sind jetzt wohnhaft in Bad Nauheim bei Frankfurt. Und haben 2 Kinder. Das sind so angehende Teenager. Ich habe ihnen gesagt, die schönsten Jahre habt ihr jetzt hinter euch mit euren Kindern. Jetzt kommen ein bisschen die anstrengenderen Jahre. Aber sie sind eine wunderbare Familie für Gott unterwegs. Das freut uns zutiefst. Dann ist der Matzi, den kennt ihr auch noch. Er ist verheiratet mit einer Frau aus Argentinien. Und ist seit 3 Jahren jetzt verantwortlich geworden bei OM Deutschland für den Europäischen Teenager Missionskongress. Er hat mir kürzlich gesagt, vor ein paar Tagen nur, dass das ganz markant ist, alle Leiter von OM in den Balkanländern sind ausschließlich aus Lateinamerika. Ja, auf das werden wir uns einstellen müssen. Wir finden nur noch mühsam Leute aus Deutschland, Schweiz, Österreich für solche Länder wie Serbien, Kroatien, da geht man eigentlich nur hin, um Ferien zu machen. Mazedonien, Griechenland, Türkei, Bulgarien, Rumänien, viele, viele kommen von Südamerika, von Afrika auch. Der ganze südliche Teil von der Weltkugel, da ist Gott herzlich willkommen und dort beruft er Menschen. Wir sind wirklich nicht mehr im Konzert des Lebens die erste Geige. Das war mal früher so, aber heute ist das nicht mehr der Fall. Und er ist verheiratet, hat 4 Kinder.
Er lebt in Mosbach auf der OM-Zentrale dort, also wo diese OM-Zentrale ist, und kommt jetzt über Weihnachten mit den vier Kindern nach Hause. Dann haben wir noch die Manni, die war bei Movida dabei mit unserem Schwiegersohn des Gott Langemeier, haben uns jetzt leider verlassen, das hat uns sehr geschmerzt, dass das so gekommen ist, dass er weitergezogen ist und wird sehr wahrscheinlich am nächsten Jahr dann in einer Missionsgesellschaft in der Schweiz im Büro mitarbeiten. Wir sind ein bisschen anders unterwegs dort in Walzenhausen, das weiß der Christian, gell? Das ist fast ein landwirtschaftlicher Betrieb. Wir haben Tiere, wir haben Wiesen, wir haben einen großen Wald und das ist nicht der Schuh von jedermann. Und da sind wir auf der Suche weiterhin nach Leuten, die diese Lücke ausfüllen. Aber wir haben einen ganz interessanten Anruf bekommen vor circa 2 Monaten. Da hat ein Mann angerufen aus Norddeutschland, der hat mich mal irgendwo predigen hören und nach dem Gottesdienst hätte ich ihm persönlich gesagt, wenn du möchtest, dann nehme ich dich in den Koffer mit nach Südamerika. Irgendwie hat er diesen Satz nicht mehr vergessen und ruft mich an und sagt, jetzt ist es an der Zeit. Ich würde gerne bei Movida mitarbeiten, mit meiner Familie, 3 Kinder. Und dann hat er ein bisschen erzählt, er hätte sich schon mit seiner Frau, die kommt aus Bern, ist Schweizerin, also interkulturell unterwegs, er ist Ostlanddeutscher und erzählte, dass sie beide miteinander die Entscheidung getroffen hätten, Mitte 40 sind sie, ihr Haus zu verkaufen. Und er hätte ein Treibhaus von 300 Quadratmeter Kaktus, alles voller Kaktus. Und das alles ist er bereit aufzugeben, weil er von Gott gehört hat, dass jetzt Walzenhausen, Schweiz, Movida dran ist. Ich habe dem nicht so geglaubt. Ich habe gedacht, das hört sich sehr interessant an. Bin dann hochgefahren nach Bielefeld und wollte unbedingt diese 300 Quadratmeter Kaktus sehen. Und wahrhaftig, der hat 300 Quadratmeter Treibhaus, alles voll mit Kakteen. Also interessant, jetzt waren sie 4 Tage bei uns in Walzenhausen letztes Wochenende und werden auf Ende Mai umziehen nach Walzenhausen. Gottes Wege sind oft so anders, als wir uns das vorstellen. Das ist einfach mal so. Meiner Frau geht es soweit gut. Ihr könnt sie selber fragen nachher. Und ja, Schwenningen bleibt unvergesslich für uns. Das ist einfach mal so. Das war eine prägende Zeit, eine Zeit, die wir immer wieder vor unseren geistlichen Augen haben. Eine Zeit, wo viele wichtige Entscheidungen getroffen worden sind, viele Freundschaften entstanden sind, Beziehungen entstanden sind, die zum Teil bis heute am Leben sind. Das macht uns zutiefst dankbar, dass wir das so erleben dürfen. Und jetzt diesen Moment mit euch zu teilen, das macht mich auch sehr glücklich. Ich möchte deswegen gleich zur Bibel kommen, weil das ist der Grund, weshalb wir alle heute Morgen zusammen sind. Das ist, ähnliche Gedanken hast du von mir schon gehört, Martin, das tut mir leid, aber wenn du ständig dahin kommst, wo ich bin, dann musst du jetzt damit rechnen, ja? Okay. Gut. Ich lese mal einige Verse aus dem 1. Könige, Kapitel 17. Und wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen mit mir lesen, das wollen wir einfach besser verstehen, was Gott hier uns in seinem Wort gesagt hat. Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab, dem damaligen König: So wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird es weder Tau noch Regen geben, bis ich es sage. Und darauf kam das Wort Jahwes zu Elia: Geh hinüber ins Jordanland und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen, und aus dem Bach kannst du trinken. Elia gehorchte dem Wort Jahwes, ging auf die andere Jordanseite und hielt sich im Tal des Krit auf. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch. Wasser bekam er aus dem Bach, aber einige Zeit später vertrocknete der Bach, weil es im ganzen Land keinen Regen gab. Gott schickte diesen Mann in die Isolation, ich könnte auch sagen, in ein Grundausbildungslager, an einen Ort, den er nach dieser Zeit, über einem Jahr, anders verlassen wird, als er ihn am Anfang antrat. Das ist nicht unbedingt die menschliche Logik, wenn ein Mann den Mut aufbringt, einem König eine solche Prophetie zu sagen. Dann denkt man eigentlich anders. Also wenn du jetzt das dem König gesagt hast, dann würde ich jetzt dort an seiner Seite bleiben. Und Gott sagt: Nee, geh von dort jetzt weg. Gott schickte Elias an einen einsamen Ort, wo er ihn auf den bevorstehenden Auftrag besser vorbereiten konnte. Der Bach Krit, den kann man heute nicht mehr gut lokalisieren. Aber das Wort Krit kommt aus dem Hebräischen und bedeutet abschneiden, zurechtstutzen. Hat eine zweierlei Bedeutung. Einmal nimmt er ihn weg vom König aus der Gefahrenzone heraus, und das zweite, er wird zurechtgestutzt, während er isoliert ist von anderen Menschen, allein mit Gott Zeit verbringt. In Vers 1 in diesem Kapitel wird er als Mann von Tischbe in Gilead vorgestellt. Nur 24 Verse danach wird er im gleichen Kapitel als Mann Gottes in Erscheinung treten. Nach einer solchen Ankündigung könnte man meinen, dass man jetzt erst recht aktiv werden sollte. Ich kann mir das vorstellen. Also jetzt, Elia, nach dieser Ansage, um Himmels Willen, bleib dort und rede zu diesen Menschen. Sag ihnen, sie sollen umkehren zu Gott. Sag ihnen, sie sollen auf sein Wort hören. Nee. Gott sagt: Vom Sonnenlicht der Aktivitäten werde ich dich jetzt in den Schatten der Verborgenheit bringen. Entzieh dich der Öffentlichkeit, verlass die Plattform mit den vielen Lichtern. Und das ist etwas, was uns Menschen schwerfällt. Gott sagt mit anderen Worten, versteck dich. Das ist Schutz vor dem König und seiner Frau und eine spezielle Ausbildung, die Gott vorbereitet hatte. Gott sagt, Elias, wir beide brauchen ungestörte Zeit miteinander. Diese Stille am Bach Krit, diese Einsamkeit, das waren ganz wichtige Bestandteile seiner Ausbildung. Vers 4 sagt es so, ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und aus dem Bach kannst du trinken. Vers 4, ganz kurz zusammengefasst, ich werde für dich sorgen. Und Vers 5 sagt dann einfach, Elia gehorchte dem Wort Jahwes und ging auf die andere Jordanseite und hielt sich im Tal des Krit auf. Freunde, jetzt sitzen hier Menschen, die sehr wahrscheinlich weit mehr als die Hälfte des Lebens hinter sich haben. Ihr werdet mit mir einverstanden sein. Das ist die simpelste Form von Gehorsam. Man tut, was einem gesagt wird. Das ist schwer geworden heute. Wir wissen immer alles besser. Wir kritisieren alles. Elia macht einfach, was Gott ihm sagt. Nun sitzt er dort am Bach Krit. Jeden Tag frisches Wasser. In einer sehr trockenen Gegend. Und plötzlich fängt er an zu merken, dass das Bachbett immer trockener wird. Und siehst du, das sind die Momente in unserem Leben, die wir auch kennen. Gerade ist unser Geschäft noch gut gelaufen. Gerade haben wir noch gedacht, dass wir gesund sind. Und von einem Tag zum anderen kann sich alles ändern. Vor wenigen Monaten war mein Bankkonto noch gut gefüllt. Und wie viele Menschen sitzen vor einem trockenen, ausgetrockneten Bachbett einer kaputten Ehe? Die erste Lektion, die wir heute Morgen lernen können miteinander, sei bereit, wenn Gott dich in die Einsamkeit führt, wenn er dich wegnimmt von den vielen Aktivitäten und du zur Ruhe vor ihm kommst. Sei bereit, wenn Gott dich in die Einsamkeit führt. Zweitens, wenn er das tut, wenn er dich spezielle Wege führt, dann darfst du wissen, dass Gottes Anweisung auch Gottes Fürsorge enthält. Gott weiß, was du dort brauchst. Gott sieht das jeden Tag. Gott ist gut. Das Dritte, was wir lernen können, vertraue Gott von Tag zu Tag. Das fällt uns schwer. Ja. Unsere Seele will für gestern, heute und morgen sorgen. Aber das geht nicht. Wir dürfen ausruhen beim Vater für das, was gestern war, was heute ist und morgen sein wird. Und als Viertes dürfen wir lernen, ein ausgetrocknetes Bachbett. Hört mir gut zu. Ein ausgetrocknetes Bachbett ist oft ein Zeichen dafür, dass Gott sich über uns freut. Ja. Dass Gott mit uns am richtigen Ort ist. Zu viel hinterfragen wir das. Ist Gott wirklich bei mir, wenn es nicht klappt? Wenn das schief geht? Wenn da keine Tür aufgeht? Elias hat gelernt, an einem trockenen, ausgetrockneten Bachbett bei Gott zur Ruhe zu kommen. Gott schneidet Dinge aus dem Leben Elias, während er alleine für über einem Jahr am Bach Krit Zeit verbringt. Was schneidet er aus dem Leben von Elias raus? Vielleicht Stolz? Gott hat mich gebraucht, um zum König zu gehen? Vielleicht Bitterkeit? Gott, warum hast du mich hierher geführt? Vielleicht Ärger, kann doch nicht sein. Angst, was wird morgen sein? Lauter Dinge, die uns bekannt sind. Gott schneidet diese Dinge aus seinem Leben heraus und ohne Vorwarnung sagt er dann in Vers 8, kam das Wort Jahwes zu Elias, geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Gott weiß, wo du bist. Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Vielleicht dachte Elias, lass mich doch lieber hier, hier kann ich ausruhen. Nee? Jetzt steh auf. Jetzt kommt noch etwas Schwierigeres. Jetzt verlassen wir das Klassenzimmer am Bach Krit und wenden das Gelernte ganz praktisch an und gehen nach Sarepta. Das Wort kommt aus dem Hebräischen und meint Schmelzofen. Einschmelzen, was nicht zu unserem Leben gehört. Und da kam das Wort Jahwes zu Elia und sagt, geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Ich habe eine Witwe in dem Ort befohlen, dich zu versorgen. Jetzt kann ich mir das aber vorstellen, ein Mann nach über einem Jahr denkt, endlich kann ich von hier weg. Endlich muss ich das nicht Tag für Tag immer erleben. Endlich hört diese Zeit der Prüfung auf. Nicht wahr? Das sich bewegen, das Gehen, das Verlassen, wo es schwierig ist, neuen Aufbruch, das lieben wir. Aber Gott sagt zu ihm, Vers 9, geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Das fällt uns schon schwieriger. Das Bleiben, das Treusein an dem Ort, wo Gott mich hingestellt hat. Er marschierte über 160 Kilometer, um von einer Witwe versorgt zu werden. Das ist ein bisschen für einen Mann vielleicht eher demütigend. Eine Witwe wird mich versorgen. Nun gut, ich vermute, Elias hat sich irgendwie auf diesen Wechsel gefreut, hat sich das auch irgendwie vorgestellt. Dort wird sehr wahrscheinlich ein Willkommenskomitee auf mich warten. Gott hat das so gesagt, also wird sicher schon die Küchenmannschaft an der Vorbereitung von unserer Mahlzeit sein. Alle erwarten mich, der Tisch ist gedeckt, und dann lesen wir ab Vers 10 Folgendes. Elias machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Und als er an der Stadt dort kam, begegnete ihm eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er sprach sie an und bat, hol mir doch ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie ging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring doch bitte ein bisschen Brot mit. Da sagte sie, so wahr Jahwe, dein Gott lebt, ich habe keinen Vorrat mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug. Ich sammle gerade ein paar Holzstücke auf, um mir und meinem Sohn etwas zuzubereiten. Wenn wir das gegessen haben, bleibt uns nur noch der Tod. Herzlich willkommen in Sarepta. War das jetzt nicht die Witwe, die zuständig gewesen wäre für meine Versorgung? Am Bach Krit wäre ich fast verdurstet. Aber jetzt habe ich den Eindruck, in Sarepta werde ich sehr wahrscheinlich verhungern. Wisst ihr, was ich gelernt habe im Leben? Der erste Eindruck an einen Ort kann sehr täuschen. Ich weiß es noch. Hans Irmgard, wir sind 1986 ausgereist. Ich weiß es noch, DMG, blaue Fässer gepackt. Es waren, glaube ich, 16 Stück. Ich habe die Fässer voll gemacht mit Hochzeitsbildern. Nähmaschine für die Mechthild. Ich habe gedacht, in Chile wird es keine Nähmaschine geben. Kleine Puppen haben wir gekauft. Die Weihnachtsgeschenke für unsere Kinder. 16 blaue Fässer. Dann sind wir geflogen, kamen an und ein deutscher Missionar hat uns herzlich willkommen geheißen. Wir sind weitergereist von Santiago nach Concepción, 5-6 Stunden mit Auto. Und als wir dort ankamen, am nächsten Tag, kam dieser deutsche Missionar zu mir und meinte, Thomas, ich habe keine gute Nachricht für dich. Von den 16 Fässern sind im Hafen 7 Stück aufgebrochen worden. Und alles ist geklaut. Und dann bin ich dorthin gefahren und habe noch ein paar Hochzeitsbilder gesehen. In der Tonne. Alles nass, kaputt. Keine Nähmaschine mehr. Keine Puppen mehr für unsere Kinder. Der erste Eindruck kann täuschen. Sei nicht entmutigt. Gib nicht auf. Elias fängt an zu verstehen, dass das, was er am Bach Krit mit Gott erlebt hat, jetzt Anwendung finden muss in seinem praktischen Leben. Vers 12 sagt, da sagte sie, so wahr Jahwe, dein Gott lebt, ich habe keinen Vorrat mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug. Ich sammle gerade ein paar Holzstücke auf, um mir und meinem Sohn etwas zuzubereiten. Und wenn wir das gegessen haben, bleibt uns nur noch der Tod. Die Augen dieser Frau waren auf das, was vorhanden war, auf das, was das menschliche Auge gesehen hat, auf das war es gerichtet. Unmöglich. Wenn wir unsere Augen auf das richten, was vor uns steht, werden wir zur Überzeugung kommen, es ist unmöglich. Aber die Augen von Elias haben ganz was anderes gesehen. Und da sagte Elias zu ihr, hab keine Angst. Mach nur, was du gesagt hast. Aber back zuerst einen kleinen Brotfladen für mich und bring ihn mir heraus. Den Rest kannst du für dich und deinen Sohn zubereiten. Denn so spricht Jahwe, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht ausgehen, das Öl im Krug wird nicht abnehmen, bis Jahwe wieder Regen gibt. Und da ging sie und machte, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und so hatten sie und Elia und ihr Sohn für viele Tage zu essen. Und das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, wie es Jahwe durch Elia versprochen hatte. Wisst ihr was? Wo ist der Unterschied? Elias hat sich erinnert an das, was am Bach Krit mit Gott erlebt hat. Freunde, wir sollten uns erinnern an das, was in der Vergangenheit Gott in unserem Leben getan hat. Treue, Gottes Versorgung, ich kann es unmöglich vergessen. In schier ausweglosen Situationen hat Gott in unserem Leben eingegriffen und gezeigt, dass er Gott ist. Diese Dinge, die wir gelernt haben, sollen uns helfen, in der Zukunft zu vertrauen, wenn es schwierig wird. Er erinnerte sich an Gottes Treue am Bach Krit. Er erinnerte sich daran, dass er jeden Tag neu Gott vertrauen musste. Er erinnerte sich daran, dass Gott ihn nicht im Stich ließ. Erinnere dich an das, was Gott in deinem Leben getan hat. Freunde, eine Ehe ist nicht einfach. Das wissen wir beide auch. 40 Jahre verheiratet. Es ist einfach zu heiraten, aber es ist sehr schwer, verheiratet zu bleiben. Ja, das ist ein guter Satz. Das war jetzt ein guter Satz für euch, ja? Okay? Das ist aber wirklich so. Und wenn es dann schwer geworden ist bei uns beiden, dann habe ich mich an den Augenblick erinnert, wo Gott zu meinem Herzen gesprochen hat. Und es war just auf dem Buchener Hof bei der DMG. Damals war ich 24 Jahre alt. Ich wusste nicht, ist es wirklich die Mechthild oder nicht. Ich hatte eine solche Angst, sie zu fragen. Ist das wirklich die Frau meines Lebens oder nicht? Ich wollte keinen Fehler machen. Ich wollte wirklich die Frau heiraten, die Gott mir schenkt. Dann habe ich 2 Tage gefastet. Ich war mir unsicher. Ich hatte vorher nie eine Freundschaft. Ich habe nur meine Mutter geküsst. Mit 24, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und dann habe ich gesagt, am Samstag dort im Februar 1983, Gott, bist du das wirklich? Dann hatten wir mit Bruno Herm damals noch eine Andacht am Morgen über Abraham, Lot und seine Frau. Mir ist gar nichts aufgefallen. Wir haben den ganzen Tag über dann miteinander geredet, ausgetauscht. Wir haben eine Kassette von George Werver gehört über Ehe. Ich habe viele Fragen auf einem DIN A4-Zettel gehabt und darüber haben wir gesprochen. Und ich habe immer noch die Frage gehabt in meinem Herzen, ist das wirklich Gottes Frau für mein Leben? Und dann saßen wir mit Schwester Liesel, all die Leute, die jetzt zum Teil gar nicht mehr unter uns sind, am Abendbrottisch. Und plötzlich habe ich an der Wand ein Bibelvers gesehen. Ich bin kein Pfingstler, aber das hat Gott mir geschenkt, ein Bibelvers von der Andacht am Morgen von Abraham und Lot und seiner Frau. Und der Bibelvers war, mach dich auf und nimm dein Weib. Wow! Das hat so eingeschlagen in meinem Herzen, dass ich wirklich von diesem Tisch aufgestanden bin und gefragt habe, Mechthild, hast du kurz Zeit für mich? Und im Beatenbergzimmer, kennst du es noch, Hans, auf dem Buchener Hof, habe ich dann meine Frau gefragt, möchtest du unter diesen Umständen meine Frau werden? Und sie hat natürlich ja gesagt. Unvergesslich. Ich erinnere mich an das, was Gott getan hat. Und das hilft mir, in schwierigen Momenten treu zu bleiben, an Gott zu glauben. Versteht ihr? Man kann von Gottes Treue nicht reden, wenn man sie selber nicht erlebt hat. Du kannst andere nicht einladen, Schritte im Glauben zu wagen, wenn du es selber nicht gewagt hast. Du kannst die Kerzen der Hoffnung nicht neu entzünden für andere Menschen, wenn deine eigene Kerze nicht brennt. Und Elias lehnt sich dort in dieser Geschichte aus dem Fenster und sagt in Vers 14 und 15, das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug wird nicht abnehmen, bis Jahwe wieder Regen gibt. Und da ging sie und machte, was Elias ihr aufgetragen hatte. Und so hatten sie und Eli und ihr Sohn für viele Tage zu essen. Und das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, wie es Jahwe durch Elia versprochen hatte. Die Treue Gottes und der Gehorsam des Menschen, diese Kombination produziert Wunder. Jeden Tag ein Wunderbrot. Vielleicht, ist ganz wichtig, hat Elias und die Witwe mit ihrem Sohn nicht alles bekommen, was sie wollten. Aber sie haben alles gehabt, was sie brauchten. Versteht ihr diesen Unterschied in einem Land, wo du dich jeden Tag wehren musst gegen das Meer kaufen? Wir haben Ägypten verlassen, Freunde. Pharao ist nicht mehr unser König. Er hat immer mehr gewollt. mehr Ziegelsteine, mehr Häuser, zum alles auf. Das Meer von heute, das ist Ägypten, Freunde. Jesus sagt, du sollst zufrieden sein mit dem, was Gott dir heute schenkt. Wir lernen miteinander heute Morgen. Gottes Führung ist oft überraschend. Plötzlich, ohne vorherige Warnung, kommt das Wort zu Elias am Bachrit. Am Abend noch saß er auf dem gleichen Stein, hat geschlafen und am nächsten Morgen ist alles anders geworden. Freunde, Gottes Führung in unserem Leben ist nicht immer logisch. Glaub mir das. Analysiere sie nicht. Sei einfach gehorsam. Zweitens, der erste Eindruck an einen neuen Ort ist nicht immer der beste. Gib deswegen nicht auf. Das dritte, und damit Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen, braucht es manchmal einen Schritt des Glaubens und des Gehorsams. Tu diesen Schritt. Und das vierte und letzte, Gottes Fürsorge deckt gerade das Nötigste. Sag Danke dafür. Darf ich mit einer wahren Geschichte diesen Gottesdienst beenden? Es war ein junges Ehepaar. Sie hatten den Wunsch, ein Kind zu bekommen. Mitte 20. Der Wunsch von jedem Ehepaar. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Sie haben darunter gelitten. Sie haben dafür gebetet. Sie haben Ratschläge, medizinische Ratschläge geholt. Aber es wollte einfach nicht passieren. Sie waren traurig darüber. Freunde haben dafür gebetet. Nach einigen Jahren ist es passiert. Sie kam vom Arzt nach Hause, umarmte ihren Mann und meinte, jetzt sind wir schwanger. Sie haben sich gefreut. Sie haben Gott dafür gedankt. Sie haben es anderen gesagt, mitgeteilt. Wir werden ein Kind bekommen. Die Monate sind vergangen. Der Moment kam, wo sie ins Spital ging, ins Krankenhaus, das Kind kam zur Welt. Sie hatten das Kinderzimmer vorbereitet. Sie haben Windeln gekauft. Sie haben Bücher darüber gelesen. Und jetzt kommt es zur Welt. Die Freude war so groß. Und dann kommt der Arzt in ihr Zimmer und meinte, als es schon auf der Welt war, dass dieses Kind schwerst behindert wäre. Das war ein Schock. Beide haben sich in den Armen gelegen und geweint. Sie haben Gottes Führung nicht verstanden. Und doch haben sie sich innerlich aufgerappelt. Gesagt, wir wollen diesem Kind alles schenken an Liebe und Zeit und Kraft, die wir haben. Das Kind ist älter geworden. Und sie haben es verglichen mit anderen Kindern, die mit 5 Jahren in den Kindergarten gingen. Der Schmerz war groß. Sie haben immer wieder dafür gedankt und doch ab und zu gesagt, Herr, warum? Die Jahre vergingen. Die anderen sind ins Gymnasium gegangen. Ihr Kind war zu Hause, alleine im Rollstuhl. Es konnte nur ganz schlecht sprechen. Die anderen Kinder haben einen Beruf erlernt. Ihr eigenes Kind konnte nicht schreiben, nicht lesen. Der Schmerz plagte in ihrem Herzen. Die anderen Kinder haben geheiratet und wieder Kinder gehabt. Ihr Kind konnte nicht alleine gehen. Und als der Schmerz unerträglich war, hat diese Frau ein Gedicht geschrieben. Und dieses Gedicht möchte ich euch in meinen eigenen Worten vortragen. Die Reise nach Italien. Du denkst, Italien, ein wunderbares Land. Italien, da sitze ich am Meer mit einem Glas Rotwein. Vielleicht in Neapel, Pisa, Napolitana. Du denkst, wow, die Reise geht nach Italien, Rom, Petersplatz, vielleicht werde ich den Papst sehen. Du denkst an Italien, freust dich darüber, lernst Italienisch, ragazzi, bambini, mille grazie. Du kannst in der Nacht nicht schlafen, denkst an Mailand, die Hauptstadt der Mode. Du freust dich auf Italien, kaufst dir einen Führer, Reiseführer für Italien. Und dann kommt der Moment und du steigst in das Flugzeug. Du freust dich. Jetzt werde ich in wenigen Stunden Italien kennenlernen. Du sitzt im Flugzeug, dir wird noch ein Mittagessen serviert. Und nach dem Mittagessen wirst du in wenigen Minuten die Ansage vom Flugkapitän hören. Liebe Fluggäste, in wenigen Momenten werden wir zur Landung in Holland ansetzen. Du sitzt im Flugzeug und denkst, was? Holland? Nee. Ich habe mich vorbereitet für Italien. Ich habe Gottes Bestätigung bekommen für Italien. Ich habe dafür gebetet. Gott, du hast mir das bestätigt in deinem Wort. Es muss Italien sein. Und währenddem du dich umsiehst in Holland, denkst du, ja, die Windmühlen sind auch schön. Hab noch nie so große Tulpenfelder gesehen. Und der Edamer Käse schmeckt beim Frühstück auch gut. Und langsam gewöhnst du dich daran, dass das, wo Gott dich hineingeführt hat, auch etwas Gutes sein kann. Freunde, wir werden Gott nicht immer verstehen. Aber glaub mir, er hat etwas Gutes auch für dich vorbereitet in Holland. Das ist schwer für uns Menschen. Ich habe vieles nicht verstanden in meinem Leben und verstehe es bis heute nicht. Aber ich weiß, Gott meint es auch mit Holland gut mit uns. Er braucht verschiedene Umstände, so wie im Leben von Elias, am Bach Krit, in der Isolation, in der Einsamkeit oder in Sarepta, wo ich enttäuscht werde, wenn nicht alles so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe. Bleibt Gott treu. Er hat einen guten Weg für euch. Lasst uns miteinander beten. Jesus, wir danken dir. Wir sehen zurück in unserem Leben, verstehen immer noch einige Wegführungen nicht genau. Aber du meinst es gut mit uns. Du bist dabei, uns in diesem Schmelzofen zu verändern, Dinge wegzunehmen, die nicht dazugehören. Du bist dabei, am Bach Krit Dinge wegzuschneiden in unserem Leben, die dich nicht verherrlichen. Hilf uns allen, am Bach Krit zu bleiben, bis wir von dir die Anweisung bekommen, weiterzugehen. Und wenn Menschen unter uns sind, die in Sarepta sind, dann bete ich dafür, dass wir dankbar sind für deine tägliche Versorgung. Und du meinst es gut mit uns. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen.